Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
96 Freunde, der Hannover-Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
Ich bin Christian, an meiner Seite wie immer Dennis Draber, Gründer von 96freunde.de.
Moin moin.
Und eingeladen haben wir uns heute Maxi Fiedler, bei Twitter aktiv unter mgt-24. Hallo Maxi, schön, dass du heute mit dabei bist.
Moin, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
Und steigen wir doch mal mit einer hitzigen Aussage ein. Der Herr, wie heißt er, Hans Siemensmeier, es tut mir leid, ist nicht meine Generation, aber er hat bei 96 definitiv Legendenstatus und er hat sich geäußert, weil er den 79. Geburtstag gefeiert hat. Und wenn ich sage geäußert, dann meine ich eigentlich damit so ein kleines Kritikfeuerwerk abgebrannt. Maxi, was hat er gesagt?
Ja, grundsätzlich hat er natürlich als Rekordtorschütze von Hannover 96 das Recht, seine Meinung sicherlich zu sagen und zu äußern, aber er hat sich in erster Linie so ein bisschen darüber ausgelassen, wie es aktuell bei 96 im Team aussieht. Zum einen eben, dass man ja gegen Kiel zwar gewonnen hat, aber dass nach 60, 70 Minuten die Luft rausgegangen ist und darüber im Endeffekt auch, dass der Kader im Vergleich zu den anderen Zweitligisten nicht stark genug ist, um überhaupt ja um den Aufstieg mitspielen zu können. Und das ist natürlich mal ein relativ starkes Statement von einer Vereinsikone wie Siemensmeier und das gerade auch für das drittteuerste Team der Liga.
Ja, ich muss mich da natürlich entschuldigen, dass ich den Vornamen einer Legende eben nicht auswendig kannte. Also bei unserem Rekordtorschützen werde ich ab sofort offiziell versprechen, dass ich den Vornamen ab jetzt immer drauf haben werde, auch nachts um 3, wenn er mich weckt. Ja, Maxi, würdest du denn sagen, dass er recht hat mit dieser Kritik?
Subjektiv nein. Objektiv gesehen kann man das schon irgendwo nachvollziehen. Grundsätzlich ist die Kritik sicherlich berechtigt. Man hat auch gegen Kiel wieder gesehen, gerade zum Ende wurde es relativ eng, auch wenn man vorher eigentlich ja die Störche ziemlich dominiert hat. Nichtsdestotrotz denke ich, dass das dem geschuldet ist, dass es einfach auch ein schwieriges Spiel definitiv war auswärts und ich finde gerade die Kaderqualität anzuprangern, nachdem man halt im Sommer nun mal nur 3,75 Millionen ausgegeben hat, während man ja über 20 eingenommen hat und auch gar nicht die Möglichkeiten hatte, wirklich groß zu investieren. Ich finde, dafür hat man sich schon relativ stark gemacht und hat immer noch einen relativ hohen Kaderwert, auch wenn man sich die einzelnen Spieler wie Aogo, Stendera, Duxch und Teuchert anguckt, dann haben wir auch Qualität geholt, die für die zweite Liga auf jeden Fall passt, von daher ein bisschen überspitzt auf jeden Fall, aber polarisieren, das können die Vereinslegenden wie Schatzschneider oder Siemensmeier eben ja ganz gut.
Du, ich wollte jetzt mal nebenbei den Artikel in der Hatz, den habe ich auch heute schon online gesehen, aber ich dachte, da steckte nur so ein Geburtstagsding hinter, weil er ja 79. hatte. Hab's nicht angeklickt deswegen. Jetzt habe ich den eben gesucht bei Google und bin aber auf einen Artikel von 2016 gestoßen, wo er schon mal harte Kritik geäußert hat. Ich weiß nicht, ob er da gerade 75. Geburtstag hatte, kann ja auch sein. Überschrift: Ich schäme mich für 96. Also es ist nicht das erste Mal, dass Hans Siemensmeier, damals war es Trainer Scharf natürlich, einen Trainer kritisiert bei 96. Diesmal fällt die Kritik natürlich sehr heftig aus. Dennis, würdest du sagen, er hat zumindest die Problembereiche halbwegs richtig identifiziert? Wenn vielleicht übertrieben mit seiner Kritik?
Genau, erst einmal ja vorweg Hans Siemensmeier, um es nochmal einzuordnen, Bundesliga-Rekordtorschütze, 72 Treffer, hat auch dreimal in der Nationalmannschaft gespielt, dort zweimal getroffen und wirklich eine absolute Vereinslegende. Diesen Vornamen, Christian, den muss man wirklich kennen. Aber abgesehen davon, nach seiner aktiven Zeit hatte er es ja nie bei Hannover noch, sage ich mal, so richtig geschafft, sei es jetzt im Trainer- oder Managementbereich, noch wirklich für prägende Erlebnisse zu sorgen. Er war für ein halbes Jahr Trainer, so mittelerfolgreich. Deshalb fällt tatsächlich Siemensmeier öfters mal mit kritischen Äußerungen auf. Und nichtsdestotrotz, zumindest eine Aussage in seiner aktuellen Kritik muss man ernst nehmen. Das ist das Stichwort konditionelles Defizit, was Siemensmeier anspricht. Er sagt dort wörtlich, ich zitiere es ja mal, die Mannschaft bricht nach 60, 70 Minuten ab. Anscheinend gibt es konditionelle Defizite. Und ich glaube, mit diesem Punkt hat er absolut recht. Wo ich ihm gar nicht zustimme, ist, was er dann weiter später sagt, dass seiner Meinung nach der Kader nur für Platz 10 bis Platz 15 taugt. Also wörtlich sagt er, ich schätze, die werden sich zwischen Platz 10 und 15 einpendeln, mehr hat die Mannschaft nicht drauf. Das finde ich, ist eine Kritik, die man eigentlich nicht so stehen lassen kann, weil wir wirklich einen ordentlichen Kader haben, der sich sicherlich in der ersten Tabellenhälfte in den nächsten Spielen auch einpendeln wird. Aber das konditionelle Defizit, um darauf nochmal zurückzukommen, das hatten wir auch schon im letzten Podcast einmal angesprochen und es stimmt ja wirklich. Es ist auffällig, wie Hannover nach zwei Dritteln des Spiels so nach 65 Minuten tatsächlich irgendwie konditionell einbricht. Wir haben das jetzt wieder gegen Kiel erlebt, wir hatten das zuvor gegen Hamburg erlebt, wir hatten das zuvor gegen Bielefeld erlebt. Und auch wenn man sich die Laufleistung nochmal anschaut, klar, Laufleistung, gelaufene Kilometer, gewinnt keine Spiele, aber trotzdem, wir liegen auf Platz 16 nach wie vor in der Laufleistungstabelle. Wir laufen 112 Kilometer im Schnitt pro Spiel, wenn man alle Spieler zusammenzählt. Nur Erzgebirge Aue und Sandhausen laufen weniger. Und ja, mit unseren 112 Kilometern, da liegen wir, wie gesagt, auf Platz 16 der Tabelle. Zum Vergleich Hamburg oder Stuttgart, die laufen 117 Kilometer pro Spiel. Das sind dann schon 5 Kilometer mehr. Und das ist dann doch schon ein signifikanter Unterschied.
Ja, Maxi, das war ja ein klarer Bezug auf das Kiel-Spiel. Denn genau da gab es so einen Bruch, den Siemensmeier beschreibt. Ja, vielleicht fangen wir doch erstmal mit der Zeit vor diesem Bruch ein, dem konditionellen Einbruch. Wie hat dir das denn schon mal gefallen?
Ja, wenn man das jetzt mal so auf die ersten Minuten runterbricht oder auf die Aufstellung generell, dann ziemlich gut, muss ich sagen. Anton war ja im Endeffekt aufgrund der gelb-roten Karte aus dem Spiel gegen Bielefeld nicht dabei. Das hat mich so ein bisschen erleichtert schon im Voraus, weil ich Anton momentan, ja, jetzt natürlich wird es ein bisschen enger, gerade weil Ellis wahrscheinlich ausfallen dürfte, habe ich trotzdem einfach in den letzten Wochen zu hitzköpfig gesehen und man hat gemerkt, dadurch, dass er raus war und dementsprechend auch so ein bisschen der Druck von den Schultern runter, weil, also er war wirklich ein wichtiger Bestandteil auch dessen, dass wir sehr verunsichert waren in vielen Situationen. Das hat sich ganz gut gemacht. Die Mannschaft hat auch gerade die Verletzung von Philippe dann gut weggesteckt. Ellis wurde eingewechselt, hat auch solide verteidigt und offensiv war zwar erstmal nicht viel Effektives dabei, beziehungsweise keine großen Chancen, aber das kam dann ja nach und nach. Haraguchi hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat dann die erste Chance von Teuchert eingeleitet und ja, dann kam im Endeffekt das, was ich mir gewünscht habe vor dem Spiel, wo ich auch mit dem Arbeitskollegen länger drüber diskutiert habe, und zwar die Flanke von Mikko Albornoz und eben das 1-0 durch Marvin Ducksch, bedingt durch einen Torwartfehler. Und gerade diese Ausrichtung eben mit einem offensiven Außenverteidiger, der auf Flanken schlagen kann, was Albornoz ja definitiv im Fuß hat, das hat mir von Anfang an schon mal sehr zugesagt. Die Doppelspitze mit Haraguchi nicht auf dem Flügel, sondern als Spielmacher fand ich auch gut. Also grundsätzlich gerade die erste Halbzeit kann man definitiv so stehen lassen und darauf kann man auch in den nächsten Spielen jetzt gerade gegen Nürnberg auch aufbauen.
Und was kam danach?
Ja, danach kam der Einbruch nach der Halbzeit. Also nach der Halbzeit selber kam ja erstmal das 2-0. Wunderschönes Tor von Teuchert, muss man ganz klar sagen. Das hat Ducksch gut vorbereitet. Da hat man auch mal gesehen, was wirklich diese Spieler können. Selbst in so einer Situation quasi aus dem Stand 20 Meter vorm Tor. Kein großer Gegnerdruck und dann knallt er das Ding einfach mal eben kurz in den Winkel. Wenn er das immer machen würde, dann wären wir sicherlich in einer anderen Tabellenregion. Aber leider Gottes haben wir auch schon viele Großchancen vergeben. Teuchert selber in dem Spiel auch. So, nach dem 2-0 hat man sich dann zurückgelehnt und hat im Verwaltermodus geschaltet. Dann kam meine Befürchtung, und zwar Yannis Serra, der große, bullige Mittelstürmer. Und mit dem haben wir ja, oder mit solchen Spielertypen haben wir ja allgemein schlechte Erfahrungen gemacht. Sei es jetzt Gomez gegen Stuttgart, sei es jetzt Klos gegen Bielefeld. Und zack, auch wenn er das Tor selber ja nicht gemacht hat, meine ich, kam sofort der Bruch. Es war Lee, der das Tor gemacht hat. Sofort kam der Bruch ins Spiel. Sofort kam eine dicke Kopfballchance und man wurde unsicher. Man hat das Gegentor kassiert und ist dann ja wackelig geworden. Hat nach vorne keine große Entlastung mehr gehabt. Und das muss man schon ganz klar sagen, da hätte man sich fast noch die Butter vom Brot nehmen lassen.
Ich habe mich wirklich ganz, ganz böse erinnert gefühlt an letzte Saison, das 2-2 gegen Leverkusen, wo wir ja auch in der Schlussminute in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert haben, wo es ja auch so gefühlt so ein bisschen vorhersehbar war, was ich schon angekündigt hatte, dass wir dort irgendwie noch den Ausgleich kassieren würden. Das war ja auch dieses eine Auswärtsspiel in der Hinrunde, ich glaube, das war auch irgendwie Ende September, was ja so ein bisschen dann letzte Saison auch wirklich den Bruch dargestellt hat, wo es dann alles so zum Negativen gekippt ist. Und irgendwie musste ich während der Schlussphase beim Kiel-Spiel dauernd an dieses verdammte 2:2 gegen Leverkusen zurückdenken, weil es sich einfach so sehr geähnelt hat von, wie sich das angekündigt hat. Kiel wurde stärker und Hannover hat nicht mehr, ja, also natürlich gewollt, schon dagegen gehalten, aber da war eben dieser konditionelle Einbruch. Und ich will da ganz klar jetzt keinen Spieler mehr rauspicken. Im Gegenteil, wir hatten einige offensive Spieler, die gerade in der Schlussphase noch wunderbar mit nach hinten gearbeitet haben. Wen ich da hervorheben muss, das ist wirklich Genki Haraguchi. Der hat in der Schlussphase tatsächlich noch hinten ein, zweimal ganz stark gerettet. Und auch ein Teuchert, der ist einfach mal mit nach hinten gelaufen in der einen Szene kurz vor Schluss und hat da dann noch im Strafraum die Situation tatsächlich geklärt. Und das war schon wirklich individuell hoher Einsatz, aber allein, dass Kiel da nochmal so stark wird. Wir liegen 2-0 vorne als Favorit und lassen Kiel da nochmal in den Schlussminuten rankommen. Das hat mir gar nicht gefallen und man muss auch ehrlich sagen, wenn Zieler nicht so stark noch pariert hätte in den Schlussminuten, und einmal stand Zieler auch zum Glück genau richtig bei einem sehr harten Schuss der Kieler, dann hätte da das 2:2 wirklich fallen können und dann wären wir da mit hängenden Köpfen und einem absoluten Negativerlebnis nach Hause gefahren. Also ganz, ganz großes Glück. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass wir da mit einem Auswärtssieg nach Hause gefahren sind und nicht mit einem Unentschieden.
Du, ich will aber noch einmal bei Maxi nachfragen tatsächlich, ob er das mit der Kondition auch genauso sieht, weil das ist ja eigentlich schon eine ganz schön krasse Sache, dass es so eine Profimannschaft ist mit einem eigentlich erfahrenen Trainer, mit einem Fitnesscoach, der schon seit längerer Zeit da ist und eigentlich auch für seine Arbeit außerhalb irgendwie von 96 schon gelobt wurde und alles. Und das müsste ja im Profibereich alles kein Problem sein, dass eine Mannschaft konditionell 90 Minuten, nicht mal 120, 90 Minuten durchhält. Maxi, liegt es wirklich an der Kondition? Kann das wirklich sein? Und wie kann es dazu kommen?
Ich glaube nicht, dass es an der Kondition liegt, muss ich ganz klar so sagen. Also okay. Ich kann, wie gesagt, den Kritikpunkt verstehen, aber ich glaube, es liegt nicht an der physischen Verfassung der Spieler. Ich glaube, es liegt einzig und allein an der Mentalität, weil die Luft war noch da. Man hat das ja gesehen, beispielsweise bei Teuchert, bei Haraguchi sind mit nach hinten gelaufen, aber die hatten irgendwie nicht mehr so den Thrive, nach vorne zu gehen, nicht mehr so den Antrieb, wirklich nochmal vorne was zu bewegen. Dieses magische Momentum hat da irgendwie so ein bisschen gefehlt, was man halt in der Offensive braucht. Defensiv haben sie diesmal gefightet. Davor war es auch ganz klar, gegen Bielefeld zum Beispiel, da lag es nicht an der Kondition, da lag es einfach daran, dass die Mentalität nicht mehr da war. Da hat man ein dummes Gegentor bekommen und danach hat man irgendwie komplett den Kopf hängen lassen. In der zweiten Halbzeit auch die Gelb-Rote für Anton, das hat er gezeigt. Da hat es nicht an der Kondition gehapert, sondern einfach an der Einstellung, weil den hätte er eventuell auch noch anders kriegen können. Und deswegen, das hat mich gegen Kiel halt auch so überrascht, dass es eingebrochen sind auf der einen Seite. Wobei ein paar Spieler muss man da hervorheben. Ja, zum Beispiel Marc Stendera, finde ich, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, mentalitätsmäßig auch definitiv. Aber Julian Korb zum Beispiel, der hingegen, der hat eine große Lunge, da bin ich mir relativ sicher, kleiner Mann, große Lunge, und hat aber katastrophal gespielt. Der war wirklich mit Abstand der schlechteste Mann auf dem Platz und das lag einzig und allein daran, dass der absolut kein Selbstvertrauen hatte. Das Gegentor ist über seine Seite gefallen, danach hat er sich noch zwei, dreimal herspielen lassen. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass es da einfach vom Kopf nicht stimmt und nicht zwingend vom Körperlichen.
Inwieweit kann denn ein Trainerteam darauf dann einwirken? Also wenn es an Selbstvertrauen mangelt einfach. Kann man das von außen beeinflussen überhaupt?
Ja, also ich glaube, dass gerade Slomka ja prädestiniert dafür ist, das zu machen, weil er ja immer als Motivator bekannt war, auch in der Zeit, nachdem ja Robert Enke verstorben war und wir dann ja nach Europa gekommen sind, da lag es ja nicht unbedingt an der spielerischen Klasse der Mannschaft, noch an der Kondition so wirklich, auch wenn man da natürlich Spieler hatten wie Schmiedebach beispielsweise oder Pinto, die eine Menge gelaufen sind, da lag es in erster Linie daran, dass der einfach in die Köpfe der Spieler eingedrungen ist und ich glaube, das fällt ihm aktuell noch so ein bisschen schwer. Das Problem ist halt, es sind viele neue Spieler da. Slomka war auch nach seiner 96-Zeit nicht so erfolgreich. Ich glaube, das hat auch so einen kleinen Faktor. Und man muss dazu sagen, wir haben halt mentalitätstechnisch ein paar Spieler dabei, das will ich auch ganz klar so sagen, die jetzt nicht unbedingt als absolute Fighter bekannt sind, sondern eher so als eher noch in diesem jugendlichen Gedankengut. Anton ist vielleicht ein Kämpfer, aber mentalitätstechnisch, wenn man ihn mal außerhalb so ein bisschen verfolgt, auch noch relativ jugendlich. Muslia und Meiner, auch wenn der aktuell verletzt ist, sowieso. Und ich glaube, glaube auch Marvin Ducksch beispielsweise, wenn ich sehe, wie der, was für eine Mentalität der teilweise rangeht, der ist sehr, sehr schnell immer sehr angefressen. Das finde ich persönlich bedenklich, aber ich glaube halt, dass man der Mannschaft da ein bisschen Zeit geben muss und Slomka auch ein bisschen Zeit geben muss, um halt eben in die Köpfe überhaupt erstmal reinzukommen, weil von jetzt auf gleich kann das nicht so einfach funktionieren, das geht leider nicht.
Ja, und das sind tatsächlich auch viele kleine Stellschrauben neben dem Platz, die man da stellen kann. Ja, tatsächlich ein schöner Artikel im Sportbuzzer neulich gelesen darüber, wie Mirko Slomka versucht jetzt eben diese Mentalitätsblockaden, die es anscheinend ja gibt, Maxi, die du gerade angesprochen hast, dann auch zu lösen. Mit Marc Stendera ist Slomka beispielsweise mal zu zweit um den Maschsee gelaufen. Stendera hat danach hinterher von geschwärmt, dass sich mal ein Trainer überhaupt die Zeit nimmt für einen gemeinsamen Lauf. Jetzt kann man sagen, das ist kein Hexenstück, das ist auch nichts Besonderes, aber trotzdem sind das wahrscheinlich teilweise so solche kleinen Stellschrauben, die dann den Unterschied ausmachen. Ich kann mich an eine andere Sache auch erinnern, wo Mirko Slomka beispielsweise mal sich einen unglaublichen Fauxpas erlaubt hatte, als er Hirokui Sakai, den ersten Asiaten, den wir in Hannover hatten, gleich zur Begrüßung umarmt hatte. Das ist also wirklich dann eine Geste gewesen, die dann für mangelnden Respekt gegenüber dem anderen im japanischen Raum steht. Also das war zum Beispiel dann eine Sache, die man sich hätte nicht erlauben müssen. Aber solche kleinen Dinge, die bleiben dann, glaube ich, wirklich in den Köpfen der Spieler haften und entscheiden dann vielleicht auch nochmal am Ende, ob sie nochmal 5 oder 10% rausholen können in den letzten Minuten aus sich selbst, ob sie diese 5 bis 10% auch rausholen wollen oder eben nicht. Du sprichst gerade die Körpersprache an bei Marvin Ducksch, Maxi. Das hat er sogar tatsächlich Ducksch auch selbst angesprochen. Ich habe hier das Zitat vor mir liegen. Das ist ja nicht böse gemeint von mir. Jeder weiß es jetzt, dass ich da so ein bisschen eine schlechte Körpersprache habe und dass ich an mir arbeite. Und zumindest einmal Problem erkannt, das ist ja schon mal etwas.
Oh wow, ich bin ganz überrascht, was für intime Aussagen, die ich nur teilweise auch bislang mitbekommen hatte, hier so rausgehauen werden bei Hannover 96, wie so all das diskutiert wird. Das ist ja relativ neu eigentlich, dass solche Eindrücke in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Ich hatte mich auch schon gewundert, als Slomka, er hat auch in der Pressekonferenz auch aber er hat auf jeden Fall in der Pressekonferenz auch mal Genki Haraguchi gelobt für die Trainingseindrücke und so. Wobei, der hat's ja wirklich zurückgezahlt dieses Mal. Wie kommt denn das auf einmal so, dass er so überhaupt nicht funktioniert hat und diesmal so richtig?
Ja gut, bei Genki Haraguchi haben wir ja im Prinzip jahrelang darauf gewartet oder beziehungsweise jetzt ein Jahr und ein paar Wochen, dass er endlich mal ein richtig, richtig gutes Spiel macht. Und für mich war das jetzt das erste wirklich richtig gute Spiel über die volle Zeit, über die volle 90 Minuten, die ich von Genki Haraguchi hier in Hannover gesehen habe. Bei der Weltmeisterschaft hat er ja vor gut einem Jahr gezeigt, dass er es drauf hat. Da hat er auf höchstem Niveau mit anderen Mannschaften in der Weltspitze mitgespielt. Ich erinnere mich noch an dieses 3-2, dass Japan ganz knapp gegen Belgien verloren hatte. Da hatte Haraguchi auch ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Und im Prinzip war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er endlich mal auch diese Leistung dann hier in Hannover abliefern kann. Was ich so ein bisschen eigentlich eine schöne Aussage finde, wenn man sich jetzt nochmal die Statistiken von Haraguchi anschaut, da sind wirklich ein paar ganz spannende Sachen dabei. Er gewann mit 17 Zweikämpfen die zweitmeisten Zweikämpfe auf dem Platz nach Mikko Albornoz und das als offensiver Mittelfeldspieler. Also die offensiven Mittelfeldspieler oder die offensiven Spieler sind ja in der Regel nicht die Zweikampfmonster. In der Regel sind das die Verteidiger und Haraguchi hat also die zweitmeisten Zweikämpfe gegen Kiel gewonnen. Und er hatte auch tatsächlich einen unglaublich starken Sprint einmal hingelegt mit einer Geschwindigkeit von 34,9 Kilometer in der Stunde. Also fast 35 km/h. Das ist verdammt schnell. Und hat auch wirklich viele Sprints hingelegt, viel offensiv gelaufen. Und ich finde, all das zeigt eben wirklich bei Haraguchi, der versucht das schon seit längerem. Und jetzt belohnt er sich dann auch mal selbst. Also wie gesagt, Zweikämpfe gewinnt er, Sprinten tut er. Und wenn dann auch nochmal eine gelungene Aktion dabei ist, die dann in der Entstehungsphase dann zu einem Tor führt oder zu guten Angriffen, wie jetzt gegen Kiel, ja, dann irgendwann ist der Schalter halt umgelegt. Nur ein bisschen schade, dass wir so lange darauf warten mussten. Ich hätte mir das letzte Saison eigentlich schon gewünscht von Haraguchi.
Ich glaube ganz ehrlich, dass das tatsächlich an der Liga liegt. Das Ding ist bei Haraguchi, dass der im Training immer schon stark war. Der war auch in Tests immer gut. Die Problematik bei ihm ist, dass er es auf der Bundesliga-Bühne noch nie so in vollem Maße zeigen konnte. Der war beim Aufstieg von Düsseldorf vor anderthalb Jahren auch sehr, sehr stark in der Rückrunde, hat dann eine sehr gute Leistung gebracht, deswegen hat 96 in Europa geholt. Aber in der Bundesliga hat es, finde ich, auch gerade bei einem Abstiegskandidaten, was Hannover ja von Anfang an war, mit einem nicht ganz klaren System, beziehungsweise mit Systemproblematiken, da hat es einfach nicht gepasst. Und jetzt wurde er in meinen Augen auch das erste Mal richtig so eingesetzt von Slomka, wie er es eben braucht. Und zwar als Spielmacher, der in gewissen Situationen auch mal ein bisschen ja, kreative Freiheit hatte, eben weil er keine Außenspieler hatte. Er konnte selber auf die Außenbahn gehen und hat sich da halt eben optimal eingebracht. Dass der Junge schnell ist, das wissen die wenigsten in Hannover. Also wenn man mal in den Fans rumguckt, das ist nicht unbedingt ein Spieler, der präsent ist für sein Tempo. Das ist eigentlich immer das, was bemängelt wird. Wir haben zu wenig Tempo. Haraguchi hat Tempo, aber er konnte es bisher noch nie so wirklich zeigen. Und jetzt gegen Kiel hat er das erste Mal gemacht. Und ich glaube, dass das jetzt wirklich der Schalter gewesen sein könnte, wenn er das denn jetzt wieder reproduziert kann, dann könnten wir an dem Jungen richtig Spaß haben, eben weil er auch genau das ist, was wir quasi brauchen, und zwar ein Spielmacher, der einfach auch mal dieses kreative Moment mit reinbringt.
Ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, wenn ich das noch kurz abschließend sagen darf, wenn Haraguchi dann mal ein bisschen auf links gezogen ist, wie er dann da mit Albornoz, mit Stendera teilweise sehr, sehr gut harmoniert hat. Gerade so zwischen Albornoz und Haraguchi sah das in einigen Szenen wirklich sehr, sehr gut aus. Und da hat man ja mit Albornoz und Haraguchi auch zwei Spieler, die Tempo haben, die Ballsicherheit haben. Und da können dann wirklich mal produktive Szenen draus entstehen, ja.
Ja, Maxi, du hast schon gefragt, ob Genki Haraguchi das dann auch in der Zukunft zeigen kann. Das werden wir gegen Nürnberg sehen. Aber Dennis, ich wollte nochmal auf eine Sache eingehen. Als du vorhin von Hiroki Sakai geredet hast, da ist mir ja eine Sache wieder eingefallen, nämlich dass Slomka in seiner ersten Zeit bei 96 durchaus auch mal Spieler entwickelt hat, weil so ein Sakai, der war dann am Ende Stammspieler und spielt heute ebenfalls als Stammspieler bei Olympique Marseille, seit 3 Jahren schon. Und was ich mich da gefragt habe, ist halt, ob in den ersten Spielen der Saison, ob man dabei irgendeinem individuellen Spieler vielleicht schon mal sowas wie eine Entwicklung sehen kann.
Das glaube ich wäre jetzt aber tatsächlich zu früh. Also ich sehe persönlich noch keine signifikante Entwicklung bei einem Spieler. Im Gegenteil, muss Slomka erst nochmal versuchen, einige der Spieler auf ihr normales Level zurückzuholen. Die haben wirklich unterdurchschnittliche Spiele abgeliefert. Ein Duxch, der kann definitiv mehr. Das hat er schon in Kiel gezeigt. Das war in den ersten Spielen nicht zu sehen. Und Teuchert hat jetzt auch gerade gegen Kiel ein richtig gutes Spiel gemacht, aber davor waren auch durchwachsene Partien dabei. Also ich glaube, da Slomka ist jetzt erstmal gerade dann noch mit beschäftigt, die Spieler auf das normale Level zu holen. Also eine Entwicklung kann ich jetzt wirklich beim besten Willen bei niemandem festmachen bisher. Also eine große Entwicklung nach vorne, die über das Durchschnittsniveau ihres eigentlichen Könnens hinausgeht.
Grundsätzlich sehe ich das eigentlich genauso. Der einzige Spieler, den ich wirklich hervorheben würde, weil das Problem ist, dass wir jetzt relativ viele Spieler hatten, die nicht konstant gespielt haben, die nicht jedes Wochenende permanent in der Startelf standen. Wir haben jetzt beispielsweise auf links wieder einen Wechsel gehabt mit Albornoz. Der hat zu wenig gespielt, als dass man jetzt sagen könnte, der entwickelt sich, auch wenn ich persönlich fand, dass er gegen Kiel jetzt genau das gemacht hat, was ich mir von dem Linksverteidiger erhofft habe und deswegen ich auch jedes Mal wieder enttäuscht war, wenn Horn in der Startelf stand, weil ich glaube, dass Albornoz genau der Richtige ist und genau so ein Spieler, den Slomka weiterentwickeln kann. Aber wie schon richtig gesagt wurde, da sind wir einfach zu früh dran. Der einzige Spieler, bei dem ich sagen würde, der hat sich entwickelt, aber das auch nur in seine Rolle bei 96 rein, wäre Marcel Franke, weil der seit Anfang an eigentlich der stabilste und ja grundsolideste Spieler ist und der langsam auch so ein bisschen in die Leaderrolle reinwächst. Aber wie gesagt, nach so kurzer Zeit kann man das eigentlich noch nicht so wirklich festmachen und sagen, dass es eine klare Entwicklung ist. Ich finde aber, dass er zumindest derjenige ist, der der konstant am besten spielt.
Ich hatte noch einen Gedanken dazu, nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, ja, dann ist es die erste Saison, in der Florent Muslija sowas wie ein Stammspieler ist bei uns. Also immer von Anfang an eingesetzt wird. Und das ist ja auch irgendwie eine Entwicklung.
Ja, bis auf das Spiel jetzt gegen Kiel.
Und genau.
Das finde ich, also finde ich auch ehrlich gesagt gut, weil ich persönlich bin, und das habe ich auch letztes Mal vor dem Spiel gegen Fürth schon gesagt, bin weiterhin kein großer Fan von Muslija. Muss ich einfach so sagen, weil ich finde, dass der Junge viel zu sehr mit sich selber beschäftigt ist. Das merkt man in vielen Situationen, wo er einfach jedes Mal wieder den gleichen Move macht, jedes Mal den umgedrehten Robben versucht, von links nach rechts in die Mitte ziehen, jedes Mal den Abschluss sucht. Das ist sicherlich gut und da können wir gleich nochmal drauf kommen. In der Vorbereitung zum Spiel gegen Nürnberg hat er ja auch was Gutes gezeigt. Aber ich denke trotzdem, dass bei dem noch jede Menge Arbeit ist und dass der jetzt gerade nachdem Haraguchi gut gespielt hat, auch wieder weiter weg ist von der Startelf.
Am Montag treffen wir auf Nürnberg und darüber sprechen wir dann gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass.
Ja, das stimmt.
Alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de.
Kommt nach dem Auswärtssieg, an den wir uns jetzt fast schon gewöhnt haben, schon zwei Auswärtssiege, mein Gott, das ist ja ganz schön krass, kommt dann endlich auch der Heimsieg, denn zu Hause hatten wir ja schon zuletzt ein paar Probleme, zu Hause will es nicht laufen, jetzt geht es am Montag um 20.30 Uhr gegen den ersten FC Nürnberg und Dennis, du hast schon vor der Aufnahme angedeutet, dass Nürnberg in dieser Saison oder vielleicht auf absehbare Zeit für dich vielleicht nicht der sympathischste Verein ist.
Absolut, ja. Das muss man leider so sagen. Das liegt jetzt nicht daran, dass Nürnberg mit uns gemeinsam abgestiegen ist. Das liegt einfach daran, wie wirklich unangenehm, menschlich unangenehm sie sich im Fall Bakiriata verhalten haben. Sie haben ja nicht nur Beschwerde eingelegt, was ja durchaus auch legitim ist, oder also Einspruch eingelegt, meine ich, sondern sie haben wirklich mit Recherchen versucht, die Thesen von Sportbild und Bild zu stützen, haben versucht, da noch ein bisschen Dreck und Schmutz aufzuwirbeln, um die angeblich gefälschte Identität von Bakiriata. Und ja, ich finde, das sollte man den Ermittlungsbehörden überlassen, dass Nürnberg jetzt selbst da auf die Suche nach einem Kronzeugen gegangen ist und versucht hat dann da nach dieser klaren Niederlage, die sie ja gegen den HSV kassiert haben, die haben mit 0-4 verloren, und dass man da dann noch versucht, irgendwie das Spiel am grünen Tisch vielleicht auch noch zu gewinnen, nachdem man mit 0-4 verloren hat, das hat für mich nichts mit Sportsgeist zu tun. Und deshalb ist tatsächlich Nürnberg jetzt erstmal für mich in absehbarer Zeit, auf absehbare Zeit unten durch.
Ja, für Nürnberg unter dem neuen Trainer Damir Kanadi läuft es auch bislang nur so geht so. Da war die Niederlage gegen den HSV schon das richtige Stichwort. Maxi, weißt du was zu den Gründen, warum es noch nicht so richtig läuft bei den Nürnbergern? Oder würdest du sagen, eigentlich sind die ja voll im Soll? Auf Platz 12 stehen sie, Stand jetzt.
Ja, im Soll sind sie definitiv nicht. Ich glaube zwar, dass er vor der Saison ein bisschen zu viel Wirbel gemacht wurde um Nürnberg und dass die ein bisschen zu stark geredet wurden im Vergleich jetzt gerade zu 96, dem HSV und Stuttgart. Man hat quasi davon ausgegangen, dass die definitiv mit um den Aufstieg spielen werden. Das habe ich eigentlich überhaupt nicht so gesehen. Denn ich glaube, dass Nürnberg einfach nicht die Kaderqualität von anderen Zweitligateams hat, beziehungsweise ja, so ein, das ist halt so ein Durchschnittsteam. Es ist für mich keine Aufzugsmannschaft, die so hoch und runter geht zwischen den beiden Ligen, sondern es ist eine Mannschaft, die sich in die Bundesliga reinkämpft über mehrere Jahre und dann relativ schnell auch daraus wieder verschwindet. Grundsätzlich denke ich, dass es keine schlechte Mannschaft ist. Die haben definitiv auch ihre Qualitäten, da kann man nichts gegen sagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber auf der anderen Seite denke ich halt persönlich, dass es, ja, wie auch gerade schon richtig gesagt, sehr stillos war, was man da gegen den HSV beziehungsweise gegen Jatta versucht hat und dass das auch so ein bisschen die Misere zeigt, in der sie sich befinden, weil, wenn wir ganz ehrlich sind und uns den Kader angucken, die haben Spieler geholt, die ja zumindest mal mutig sind. Ja, also ich meine, Handwerker von Köln, der hat da nichts gemacht, Askar Sörensen von Salzburg, okay, trotzdem jetzt nicht der große Spieler, ist auch direkt verletzt. Dann haben sie dazu Sorg geholt von 96.
Oliver Sorg, genau, alter Bekannter. Ist.
Genau, dann haben sie
bislang, Johannes Geist bislang, geholt. Bislang bist du aber bei allen Transfers, die du aufzählst, bei unter 300.000 Ablösesumme und die meisten davon noch ablösefrei. Also, das sind nicht die teuren Neuzugänge. Die teureren waren Nikola Dovedan von Heidenheim und Juri Medeiros von Sporting. Und ja, ich hätte dann auch noch auf Johannes Geist hingewiesen, das hast du selber eben schon, glaube ich, der ja dann noch von ablösefrei, wenn ich mich rede, ja, genau. Gekommen genau,
also ist. Also, der ablösefrei gekommen.
Das ist ein großer Name auf jeden Fall.
Ist ein großer Name, hat aber in der letzten Zeit, muss man auch dazu sagen, auch bei Köln jetzt nicht unbedingt überragend gespielt. Und ich finde halt, dass die Namen mögen ganz gut sein bei Nürnberg. Auch jetzt ein Misijan oder ein Medeiros oder von mir aus auch ein Dovedan. Aber grundsätzlich finde ich, dass sie ja nicht großer Favorit auf den Aufstieg sein sollten, weil die Gesamtqualität einfach überhaupt nicht stimmt. Und das hat man halt auch in der Anfangsphase der Saison jetzt schon relativ klar gesehen. Ich persönlich habe nichts gegen Nürnberg, habe jetzt auch nach diesem Einspruch da nichts gegen, weil mich das komplett kalt gelassen hat, diese ganze Debatte, weil ich eh wusste, was da rauskommt, nämlich gar nichts. Hab auch einen Kollegen, der Nürnberg-Fan ist, der auch bei Nürnberg ein bisschen was im Verein mitmacht, im E-Sports-Bereich vor allem. Und ja, grundsätzlich ist es kein unsympathischer Verein, aber die schwimmen für mich so mit und ich glaube, mehr wird es dieses Jahr auch in der zweiten Liga beim Club nicht werden.
Beste Voraussetzungen, also Dennis, für Hannover 96, um endlich mal wieder einen Heimsieg einzufahren. Und vielleicht könnte ja auch deine Prophezeiung dabei eintreten, denn in der letzten Podcast-Folge, da hast du auf eine Parallele hingewiesen und ich, ja, wie soll ich sagen, deine Prophezeiung ist eingetreten. Was hattest du gesagt?
Ja, ne? Also, wie das manchmal so mit Prophezeiungen ist. Du hast noch letztes Mal kommentiert, oha, da hast du jetzt aber lange für recherchieren müssen, für diese absurde Statistik. Und ja, ist ja auch so gewesen. Also, wir hatten, wenn wir uns einmal zurückerinnern an das Jahr 2010, Mirko Slomka, damals war ja auch schon Trainer bei Hannover 96, ganz mies gestartet, 6 Niederlagen am Stück. Und dann kam tatsächlich im siebten Ligaspiel unter Mirko Slomka der Befreiungsschlag, nämlich ein 2:1 gegen den südlichsten Club, nämlich gegen Freiburg auswärts. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt waren es auch wieder 6 schlechte Spiele, mit denen wir gestartet sind bei Slomka. 7. Spiel wieder. Diesmal ging es nicht gegen den südlichsten Club, sondern gegen den nördlichsten Club, gegen Kiel auswärts. Und wieder ein 2:1 Auswärtssieg. Wenn das keine historische Parallele ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn wir das übrigens einmal weiterspinnen, nach diesem 2:1 Auswärtssieg gegen Freiburg damals kam ein 2:1 Heimsieg gegen Frankfurt. Und damit nehme ich jetzt auch schon mal kurz meinen Tipp vorweg, auch wenn wir da noch gar nicht sind. Entsprechend dieser Statistik müssten wir jetzt zu Hause gegen Nürnberg 2:1 gewinnen. Und wenn das tatsächlich so kommt, ich glaube, ich werde da jetzt einfach tatsächlich mal 50 Euro bei Bwin draufsetzen.
Ja, Maxi, bei Dennis macht sich schon Optimismus breit, aber man muss ja auch dazu sagen, wir haben schon mal in dieser Saison gewonnen und sind dann wieder mehr eingebrochen. Es ist ja so ein wenig ein Auf und Ab mit 96. Denkst du denn genauso wie Dennis, dass es eher gerade ein Auf ist als ein Ab?
Ich bin ja grundsätzlich optimistisch, von daher sowieso. Aber ich habe auch nach jedem Spiel mir eigentlich gedacht, es kann ja gar nicht mehr schlechter werden. Gut, zugegeben, nach Fürth wurde es schlechter, nach Hamburg wurde es noch schlechter gegen Bielefeld. Dann wurde es besser, dann ist es eingetreten. Ich glaube, dass, und das habe ich ja auch jetzt bereits am Anfang mal gesagt, wir haben jetzt die stärksten Gegner und die unangenehmsten Gegner der Liga erstmal hinter uns. Wir hatten jetzt direkt zum Anfang ein schweres Programm, sind im Pokal rausgeflogen gegen Slomkas Ex-Club. Das waren alles nicht so die angenehmen Aufgaben, dass wir uns gegen Wien so gut geschlagen haben, in Anführungsstrichen. Das war für mich fast schon überraschend. Danach das Spiel gegen Fürth hingegen schon wieder gar nicht mehr. Aber ich glaube, jetzt dieser Auswärtssieg bei einem wirklich Gegner, der auch ein Maßstab ist, weil Kiel ist jetzt nicht einfach Laufkundschaft, Kiel ist jetzt nicht Wien. Bei Wien kann man sich relativ sicher sein, dass die wieder runtergehen, bei Kiel eben nicht. Und dass man da auswärts gegen ein gutes Team gewinnt und dass man dann jetzt in der Folge auch in der Vorbereitung ein gutes Testspiel absolviert und am Montagabend im Flutlichtspiel gegen den Mitabsteiger da nachlegen kann, ich glaube, die Chance wird man sich nicht nehmen lassen. Ich erinnere mich auch noch gut an den letzten 96-Auftritt von Slomka gegen Nürnberg. Das war unter Flutlicht ein 3:3 nach 0:3 Rückstand. Und da hat man Moral bewiesen. Und wenn er jetzt irgendwie, und da nehme ich, gehe ich stark von aus, dass er das irgendwann in dieser Woche angesprochen haben wird, wenn er jetzt irgendwie die Leute oder die Spieler packt und sagt, hey, wir haben damals oder damals hat die Mannschaft Moral bewiesen, die Fans erinnern sich sicherlich auch irgendwie an dieses Spiel zurück, an mein letztes Spiel gegen Nürnberg, kann ich mir bei Slomka wirklich sehr gut vorstellen, dass er darauf anspielt, dann kann er die Mannschaft mitreißen und dann kann gegen Nürnberg eine Menge gehen. Gerade weil man, wenn man jetzt eben gewinnt, und deswegen bin ich auch so optimistisch, wieder relativ weit oben mit dabei ist. Weil dann hat man 11 Punkte und das haben aktuell ab dem 4. Platz bis zum 7. Platz alle Teams. Und wir hätten mit einem Sieg hoffentlich wieder ein positives Torverhältnis, würden zum Beispiel, vorausgesetzt sie verlieren, an Aue vorbeiziehen, eventuell auch an Fürth und wären plötzlich so Richtung Platz 6 unterwegs, vorausgesetzt sie davor gewinnen auch nicht. Ja, das ist unrealistisch, aber theoretisch ist eine große Möglichkeit da und ich glaube, die wollen sie nutzen. Ich glaube auch, die werden sie nutzen. Und ich bin momentan eigentlich nur positiv gestimmt.
Ich erinnere mich auf jeden Fall noch sehr, sehr gut an dieses unglaubliche Spiel gegen Nürnberg, das 3:3. Da lagen wir schon mit 0:3 zurück zur Halbzeit genau. Und dann, ich glaube, Bittencourt hatte dann irgendwann noch den Anschlusstreffer gemacht. Aber bis 5 Minuten vor Schluss stand es immer noch 1:3. Und dann macht der Juf, Mam Juf damals noch, bei Hannover 96 macht er da 2 Treffer in der Schlussphase. Ich glaube, bei dem einen Tor stand Juf meilenweit im Abseits, meterweit. Damals gab es noch keinen Videoassistenten. Ich glaube, das waren gefühlt 3 Meter und alle im Stadion haben das gesehen. Ich auch in der Nordkurve habe das gesehen. Aus der 7. Reihe in N6 stand ich damals. Und aber der Schiri hat es nicht gesehen und dann wurde dieses Tor von Juf gegeben und am Ende stand es dann doch noch 3:3. Das war wirklich ein Wahnsinnsspiel. Man muss dazu sagen, es war damals ein bisschen tatsächlich die Verlängerung des Leidens. Es war ja Dezember 2013 und mit Mirko Slomka lief es schon gar nicht mehr gut damals. Der Streit mit Schmadtke hatte eigentlich alles in Hannover über den Haufen geworfen. Slomka hatte einige wichtige Schlüsselspieler damals vergrault, weil sich diese Schlüsselspieler auf die Seite von Schmadtke geschlagen hatten. Ich denke da an Abdelau zurück.
Ja, Dennis, aber so weit sind wir da noch gar nicht im Slomka-Zyklus.
Aber so weit sind wir natürlich nicht und ich will jetzt gar nicht wieder die alten Stories von früher hervorholen.
Opa erzählt
aber ja,
vom
genau,
Krieg.
Das war mal damals das 3:3 gegen Nürnberg. Wie wir es jetzt vielleicht dann auch wieder schaffen, Tore zu erzielen vorne. Ich fand es beim Spiel gegen Kiel eine schöne Maßnahme, mit Duxch und Teuchert vorne zu spielen. Die beiden haben sich gut ergänzt. Hatte ich ja mir auch schon vor dem Spiel gewünscht, Weidern tatsächlich mal auf der Bank zu lassen und Duxch und Teuchert vorne als Doppelspitze spielen zu lassen, eben weil ein Teuchert dieses unberechenbare Element reinbringt, ein bisschen wirbelig ist, nicht so leicht auszurechnen für den Gegner an guten Tagen und Duxch natürlich eher so der klassische Mittelstürmer, der dann aber auch Schussstärke und ja Kopfballstärke haben wir auch gesehen gegen Kiel dann mal beweisen kann und mit dieser Spitze würde ich tatsächlich auch mal gerne wieder in das Heimspiel dann gegen Nürnberg gehen, mit Duxch und Teuchert und Haraguchi dann dahinter. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass jetzt keine so großen Änderungen an der Startelf vorgenommen werden, bis natürlich auf die eine, Anton.
Ja, also ich glaube, mit Dreierkette werden wir nicht spielen gegen Nürnberg, weil das wird so ein bisschen knapp mit den verfügbaren Verteidigern. Wen haben wir denn da insgesamt noch?
Elis fällt ja aus. Philippe hatte sich auch verletzt und wird wahrscheinlich auch nicht fit sein. Und entsprechend wird wahrscheinlich, wenn ich es richtig verfolgt habe, dann eigentlich logischerweise Anton und Franke in der Innenverteidigung auflaufen, oder?
Ja.
Ach so. Ja, ich gehe auch stark von aus. Also ich glaube tatsächlich, dass das der logischste Schluss ist. Illes hat sich von Blutegeln behandeln lassen. Vielleicht wird das doch noch was Richtung Wochenende. Ich hoffe es ganz ehrlich gesagt, weil ich finde, dass der ein gutes Spiel gemacht hat gegen Kiel. Ich glaube auch, dass Illes der Verteidiger ist im Kader, der noch am unterschätztesten ist. Bei dem weiß noch niemand so wirklich, was aus dem werden kann. Ich schätze ihn sehr hoch ein. Wirklich sehr, sehr gut als Verteidiger. Der hat mir schon, seit er gewechselt ist, ziemlich gut gefallen. Und von daher wäre das sehr schön. Allerdings möchte ich einmal kurz anmerken, wir haben gegen Kiel doch gar nicht Dreierkette gespielt, wir haben Viererkette gespielt.
Genau, ich glaube, Christian meinte nicht, dass Slomka auf die Idee kommt, eine Systemumstellung zu machen von Viererkette auf Dreierkette. Ja, okay, nämlich die Viererkette gegen Kiel, die hatte ja bis auf diesen einen Aussetzer beim Gegentor ja eigentlich 70 Minuten lang sehr gut funktioniert und danach haben wir halt 20 Minuten alle gemeinsam geschwommen. Das kann man jetzt aber, glaube ich, nicht an der Viererkette festmachen, sondern muss es auf das gesamte Team schieben. Also ich glaube, Viererkette, das ist einfach das System, was uns zurzeit am besten tut. Und diese Dreier-Fünferkette, damit hatten wir wirklich keine guten Erfahrungen diese Saison gesammelt und ich glaube auch nicht, dass Slomka die wieder hervorkramen wird.
Ja, also das ist auch die Erfahrung der gesamten letzten Jahre, dass 96 mit Dreierkette nicht funktioniert. Gut, haben wir denn abschließend noch irgendeinen Aspekt zu beleuchten, haben was Wichtiges zu besprechen? Was gibt es da noch für Geschichten hinter der nächsten Partie? Wo müssen wir nochmal drauf blicken?
Ich hoffe, dass es wieder ein Abseitstor ist, das uns den Sieg beendet. Nein, Quatsch. Also ich finde übrigens immer noch diese Anekdote schön, weil es hat niemand im Stadion gesehen. Der Videoassistent, den gab es damals noch nicht. Soleimani, der ja mittlerweile bei Mannheim relativ erfolgreich spielt, hat den Ball irgendwie versehentlich verlängert. Deswegen stand Juff überhaupt im Abseits, beziehungsweise deswegen wurde es nicht gegeben. Alles ganz undurchsichtig. Und ich hoffe, dass eventuell genau so eine undurchsichtige Situation, vielleicht irgendein komisches Foul oder eine komische rote Karte oder ein komischer Elfmeter uns den Sieg bringt, weil, wenn man mal auf die vergangenen Spiele guckt gegen Nürnberg, da gab es letzte Saison im Hinspiel diese rote Karte gegen Albornoz, die niemals eine war. Dann gab es im Rückspiel die rote Karte, die lächerlich war.
Wirklich genau. Frech.
Und dementsprechend hatten wir jetzt in den beiden letzten Spielen relativ große Entscheidungen, die das Spiel im Endeffekt in die eine oder andere Richtung gelenkt haben. Und zu Hause sahen wir gegen Nürnberg immer ganz gut aus, deswegen hoffe ich, dass es dieses Mal wieder in unsere Richtung geht und dass wir einfach ein bisschen Glück haben und dass das Quäntchen oder das Zünglein an der Waage in unsere Richtung lodert.
Genau, da müsste Mikko Albornoz eigentlich bis in die Haarspitzen motiviert sein, weil diese rote Karte gegen beim Spiel gegen Nürnberg letzte Saison, das war ja auch so im September, das war einfach eine absolute Frechheit. Das war für mich eine ganz klare Schwalbe, um das dann trotzdem, also es war eine minimale Berührung da von Albornoz, der da einmal wirklich mit der Hand quasi über die Schulter streichelt von hinten. So muss man es schon sagen. Das war kein Festhalten, das war kein Zupfen, das war eine flüchtige Berührung. Und da lässt sich der Nürnberger Spieler so unfassbar fallen und dass es dann da wirklich rot gibt und dass das der Überprüfung durch den Videoassistenten standhält und dass der Videoassistent nicht sagt, hey, das war eine Schwalbe oder das hat mich wirklich letzte Saison unfassbar auf die Palme gebracht und deshalb muss sich Hannover jetzt eigentlich mal dafür für diese unverschämte Aktion aus der letzten Saison rächen. Und wenn wir schon beim Thema Außenverteidiger sind, Christian, du fragst, was es für besondere Geschichten gibt. Klar, die Rückkehr von Oliver Sorg sollte man nochmal hervorstellen. Jetzt war Oliver Sorg nie einer der Top-Leistungsträger in den letzten Jahren bei Hannover. Trotzdem ein Grund, ein sympathischer, bodenständiger Spieler, der, glaube ich, immer alles gegeben hat für Hannover. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass er herzlich empfangen wird von uns, von den Fans im Stadion, dass es da keine Pfiffe gibt, nicht so wie gegen Duxch bei Kiel, was ich nicht verstanden habe, warum Duxch da ausgepfiffen wurde. Er hat ja da sogar auf den Jubel verzichtet, auf den Torjubel und trotzdem gab es die Pfiffe gegen ihn. Also ich hoffe einfach, dass ein Oliver Sorg da keine Pfiffe kassieren wird, sehe da aber auch keinen wirklichen Grund, warum er das sollte. Und genau, dann ist es im Prinzip, wenn man so will, gegen Nürnberg die Partie der Außenverteidiger Albornoz mit seiner roten Karte-Aktion und Sorgs Rückkehr. Dann schauen wir doch mal, was bei rauskommt.
Du, um die von Maxi den Wunsch nach einer strittigen Videobeweisentscheidung nochmal wahrzumachen. Ich glaube, in den heutigen Zeiten ist so ein komischer Handelfmeter das Wahrscheinlichste, um das Szenario wahrzumachen.
Und da können wir direkt dazu kommen, was ich tippe. Das hast du gerade ja schon einmal kurz gefragt.
Genau.
Ich habe nämlich ein relativ genaues Szenario im Kopf, wie ich das Ganze gerne hätte. Und zwar gehe ich davon aus, dass wir wieder spät ein Gegentor bekommen werden. Allerdings, dass wir diesmal so komfortabel führen, dass es uns nicht stören wird. Ich tippe nämlich auf ein 3:1. Ich hoffe, dass das tatsächlich so eintreten wird. Und ich bin mir relativ sicher, insofern Albonos spielt, wovon ich stark ausgehe, weil er ein gutes Spiel gemacht hat und weil wir so einen flankenstarken Außenverteidiger brauchen.
Na, das hatten wir doch schon mal, aber also, dass Albonos ein starkes Spiel gemacht hat und dann war er wieder auf der Bank. Das gab es ja, schon mal.
Genau, beim 3:0 gegen Wiesbaden. Ja.
Genau, und das wünsche ich mir diesmal nicht, dass halt nicht dieser Fehler gemacht wird. Ich meine, damals war Horn neu, dementsprechend das erste Mal reingeworfen. Ich hoffe, das wird diesmal nicht passieren.
Und neue Spielzeuge sind immer am schönsten, das weiß man noch aus der Kindheit.
Genau, und ich hoffe, dass unser Mr. Halbfeldflanke einmal ein Tor vorbereitet für Duxch. Und dann hoffe ich mir dazu, dass eine Flanke per Hand abgeblockt wird. Wir kriegen 11 Meter und dann macht Stendera noch einen Freistoß rein. Und dann gewinnen wir 3:1 am Ende durch ein, ja, wahrscheinlich Eigentor durch, weiß ich nicht wen. Aber Philippe kann ich spielen, ne? Nee. Wahrscheinlich irgendwie sowas in der Richtung. Ein Eigentor noch zum 3:1, aber das wird dann auch nichts mehr ändern. Ich glaube, das wird ein schöner Abend und ich glaube, das wird ein souveräner Heimsieg.
Ja, ich möchte weiterhin bekräftigen, dass ich eigentlich große Stücke auf die Defensive von 96 halte und die Gegentore zumeist auch durch einzelne Dämlichkeiten entstehen und nicht durch ein strukturelles Problem. Darum, ich bleibe standfest und tippe ein 2:0. Das ist mein Tipp. Dennis, bleibt es bei deinem 2:1?
Genau, bei mir bleibt es bei dem 2:1 Tipp aus der Historie abgeleitet. Und eine Sache noch wollte ich zur Aufstellung sagen, wo wir gerade das Thema Albonos diskutiert hatten. Ich hoffe jetzt einfach mal, Mirko Slomka macht diesen wirklich starken Fehler, den er jetzt schon zweimal diese Saison gemacht hat, nämlich nachdem Albonos gegen Wiesbaden stark gespielt hatte, hat er ihn auf die Bank gesetzt. Nachdem Elis gegen den HSV stark gespielt hatte, hat er Elis auf die Bank gesetzt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht auf die Idee kommt, jetzt nochmal unnötig zu rotieren, sondern einfach mal ein bisschen sein Team so entstehen lässt in der Formation, wie es eigentlich gegen Kiel ja schon erfolgreich war und eben nicht diese unverständlichen Wechsel macht, wie damals von Albonos gegen Wiesbaden und von Elis gegen HSV und keine substanziellen Änderungen vornehmen wird. Und wenn das tatsächlich so eintritt, dass Slomka dieses Mal darauf verzichtet, da große Änderungen vorzunehmen, dann bin ich optimistisch, dass das dieses Mal etwas endlich mit dem ersten Heimsieg in dieser Saison wird. Deshalb weiterhin 2:1 mein Tipp.
Dann möchte ich noch einen Zusatztipp abgeben, denn ich tippe auf eine Wunderheilung von Josep Elés durch Blutegel.
Sehr gut.
So machen wir das.
Ich weiß nicht, ob man darauf tippen kann bei Bieben und Co., aber ja.
Ich glaube, in diesen Wettportalen kann man doch auf alles tippen, wenn man nur das richtige Wettportal findet. Irgendwie so. Gut, ich bedanke mich bei Dennis Draber, Gründer von 96freunde.de und zu Gast war heute freundlicherweise der Maxi Fiedler, bei Twitter aktiv unter mgt-24. So Maxi, ich hab's mir gemerkt und danke, dass du dabei warst.
Ich freue mich außerordentlich, dass du es dir gemerkt hast. Ja, danke, dass ihr dabei sein durft. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich sag mal, niemals allein, ne, das ist das Motto. Und niemals allein werden wir gegen Nürnberg einen Heimsieg holen. Und das ist mein Statement hier zum Abschluss dieses Podcasts.
Ja, wunderbar. Auch von mir danke fürs Zuhören und bis bald.
Und so blicken wir gemeinsam sehr gespannt auf ein wirklich wichtiges und richtungsweisendes Spiel gegen Nürnberg. Bis zur nächsten Folge.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.